Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin. Das klingt an dieser Stelle vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ist in meinem Fall jetzt auch nicht ganz richtig, muss ich zugeben. Wenn mein Gast Cordula Pflaum so ihre Passagiere grüßt, sorgt sie damit aber für einen ähnlichen Hinhörer. Sie ist nach wie vor eine der wenigen Flugkapitäninnen und war eine der ersten Pilotinnen an der Lufthansa Verkehrsfliegerschule. Ich freue mich, dass sie heute hier bei uns gelandet ist. Guten Morgen, Cordula Pflaum.
Ja, schönen guten Morgen.
In der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich gelernt, als ich Ihr Buch gelesen habe, dass es ja auch verschiedene Flugstile gibt. Das war mir gar nicht so bewusst, aber dann doch irgendwie logisch. Klar, es gibt ja auch verschiedene Fahrstile, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Wie würden Sie denn Ihren Flugstil beschreiben?
Sehr gründlich und professionell würde ich meinen Flugstil beschreiben. Das heißt, ich konzentriere mich bei meiner Arbeit sehr darauf und habe das Gefühl, dass ich es ein wenig im Blut habe.
Das heißt, wie macht sich das bemerkbar, das im Blut zu haben?
Ich habe das einfach gespürt, wie ich es auch im Buch beschrieben habe. Ich sage so, der Klavierspieler, man merkt einfach einen Unterschied, wenn jemand das mit harter Professionalität erlernt, aber so richtig mit Gefühl, das spürt man, wenn jemand ein Talent dafür hat. Und das habe ich bei mir gemerkt. Es scheint mir gut zu gelingen, ein Flugzeug zu steuern, durchaus mit einer gewissen Intuition und harter Arbeit, die ganzen Verfahren und Abläufe gut zu kennen.
Cordula Pflaum, wir sind auf jeden Fall ready for takeoff und ich freue mich, dass sie hier heute im Deutschlandfunk Kultur einen Einblick geben wird in einen spannenden Beruf, der immer noch als Männerdomäne gilt. Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin. So heißt das Buch, in dem Cordula Pflaum aus ihrem Leben als Pilotin berichtet. Und da schreiben Sie, vor jedem Flug steht die mentale Vorbereitung. Wie läuft die ab? Wie sieht die aus?
Ja, vor jedem Flug und auch vor jedem Ereignis im Grunde, was ich in meiner Funktion innehabe, heißt, wenn ich zum Simulator gehe, am Mittwochabend wieder und meine Kollegen dort trainiere, überlege ich mir, was liegt vor mir? Und bei einem Flug, da ich ja Langstrecke fliege, sind es oft auch Nachtflüge, die ich vor mir habe oder lange Flüge. Und dann überlege ich mir, wie wird das Lichtverhältnis zum Beispiel sein? Ist es ein Nachtflug? Ist es die ganze Nacht dunkel? Wohin fliege ich? Welche Zeitzonen? Wann geht die Sonne auf? Wann geht sie unter? Was wird mich erwarten? Wettertechnisch? In welchem Flugzeugtyp sitze ich heute? Da gibt es eine ganze Menge, was man im Vorfeld durchdenken muss.
Wenn Sie die Flugzeugtypen ansprechen, jede Pilotin, jeder Pilot ist ja trainiert auf spezielle Maschinen. Mit welchen sind Sie unterwegs?
Bis dato noch mit dem Airbus A350-900 bei uns und dem Airbus 330 und 340. Werde jetzt aber im September den Airbus 380 dazu bekommen. Das heißt dann nur noch den Airbus A350 und Airbus A380. Wahrscheinlich böhmische Dörfer für Menschen, die mit Flugzeugen nichts zu tun haben. Es sind zwei Langstreckenflugzeugtypen, die vom Interface sehr ähnlich sind. Das heißt, das Cockpit-Layout, wie das Cockpit innen drin aussieht. Und deshalb passt das auch sehr gut zusammen.
Wenn Sie sagen Langstrecke, was sind denn die Strecken, die Sie besonders gerne fliegen? Also welche Destinationen, welche Orte fliegen Sie besonders gerne an?
Jetzt bin ich die nächsten zwei Male bin ich nach Japan unterwegs. Dort fliege ich sehr gerne hin. Ich mag die Kultur, ich mag das Land, ich mag das Essen. Und ich bin oftmals auch gerne in Kanada unterwegs. Vancouver ist wirklich eins meiner Lieblingsziele, was ich anfliege.
Gibt es auch Flughäfen? Es heißt ja immer, teilweise gibt es solche Landebahnen, die besonders kompliziert sind, wo Sie sagen, oh, da muss ich mich jetzt besonders konzentrieren oder ja, da lande ich jetzt nicht so gerne.
Auf die Art und Weise betrachte ich das gar nicht. Also ich konzentriere mich auf jeden Flughafen, den ich anfliege und jeder Flughafen bedarf einer eigenen Vorbereitung und das macht es auch wirklich aus. Was herausfordernd ist, wenn man hohe topografische Gegebenheiten hat, wie zum Beispiel in Denver, wo wir hinfliegen, oder Mexico City. Dann sind aber auch wieder Flughäfen in Wassernähe, sind oftmals ein bisschen anspruchsvoller aufgrund einfach der geografischen und Wetterverhältnisse, die dort vorherrschen. Und dann gibt es auch Anflüge, die außer der Reihe nicht ganz Standard sind. Das heißt, es wird noch eine Kurve kurz vor dem Endanflug geflogen. Also jeder Flughafen hat seine Besonderheiten und auf den konzentriert man sich dann auch im Hier und Jetzt.
Und wenn so ein Flughafen höher liegt, wie Sie gerade erzählt haben, Stichwort Mexico City, was ist da dann das Anspruchsvolle?
Ja, aufgrund der Höhe, der Flugplatzhöhe hat man eine andere, wir nennen das dichte Höhe, Density Altitude. Das heißt, unsere Anfluggeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit über Grund, die errechnet wird, ist höher als das, was wir normalerweise in Sea Level anfliegen. Und dann muss man sich einfach dessen bewusst sein. Wieder eine gute mentale Vorbereitung haben. Und wenn drumherum eben noch Gebirgswege sind, wie zum Beispiel Mexico City, sind wir sehr lang immer nur bei Nacht angeflogen. Man muss es sich gut vorstellen können, wie sieht es drumherum aus, auch wenn man es nicht wirklich sieht.
Mir ist auch immer mal berichtet worden, dass eigentlich Anstrengende oder Herausfordernde seien eben Start und Landung beim Flug. Ist das so?
Definitiv das, was auch am meisten Spaß macht. Start und Landung lässt sich kein Pilot nehmen, wenn er nicht wirklich muss. Also wir haben eigentlich nur eine Situation, wo wir automatisch landen. Das ist bei quasi Sicht gegen Null. Da müssen flugzeugseitig und auch bodenseitig die Gegebenheiten vorhanden sein, die technischen Möglichkeiten. Dann landen wir automatisch, wie wir es nennen. Ansonsten Start und Landung macht jeder Pilot sehr gerne selber und muss natürlich für diesen Moment auch fit sein. Wir sprachen von mentaler Vorbereitung. Das heißt, wenn ich einen Langstreckenflug habe und 10, 12, 13 Stunden unterwegs war, dann wirklich in dem Moment auch parat und fit zu sein. Da haben wir ja das Glück, dass wir in der Regel verstärkt unterwegs sind. Wenn wir mehr als 8 Stunden fliegen ungefähr, dann sind wir 3 Piloten und können uns auch mal ausruhen während des Fluges.
Sie haben gerade erzählt, also Sie fliegen gerne nach Japan zum Beispiel, Langstrecke. Nun ist gerade die Strecke ja komplizierter geworden, weil Lufträume gesperrt sind. Sie können nicht mehr über Russland fliegen. Ist es eigentlich für Sie egal, dann fliegen Sie halt ein bisschen länger, oder ist das tatsächlich, hat das Auswirkungen auf Ihre Arbeit?
Ich muss gestehen, als das damals passierte und dieser Luftraum gesperrt wurde, war das fast, also für mich wieder ein Szenario, gerade nachdem wir die Corona-Zeit überwunden hatten, was mich schon sehr beeindruckt hat, wirklich eine gewisse Ohnmacht erzeugt hat, dass wir jetzt diesen weiten Umweg über den Pol im Norden oder im Süden auch länger fliegen. Klar hat das Auswirkungen auf unsere tägliche Arbeit auch wieder. Jeder Flug wird vorbereitet, die Flugstrecke ist länger. Aber auch eben einfach auf der Karte diese ganzen gesperrten Lufträume zu sehen, ist wirklich, wo ich so viel nach Russland geflogen bin früher, verrückt.
Vor allen Dingen, wenn Sie gerade sagen, Sie müssen dann über die Pole fliegen, da gibt es natürlich dann auch Probleme, sollten Schwierigkeiten auftreten, man kann da nicht einfach mal landen oder eben eine Notlandung einlegen, ne?
Genau, das Feld der Flughäfen, auf dem man noch landen kann, wird geringer, sagen wir mal so. Und auch damals, als ich bei der Fracht war, damals sind wir Weltumrunder geflogen. Da sind wir dann Hawaii, Tahiti, untenrum über den Pazifik unterwegs gewesen. Da gab es auch nicht so viele Plätze. Das muss dann genau von unseren Sicherheitsabteilungen auch geprüft werden, welcher Flughafen ist anfliegbar. Und zum Glück in einer Notsituation, falls sie denn zustande kommt, sind doch viele Plätze dann noch zu erreichen. Und wieder, der Airbus A350 ist einfach von der Performance her auch so konzipiert, dass wir gar nicht so lange Landebahnflächen brauchen und deswegen auch mehr Optionen haben.
Was ich mir vorher gar nicht bewusst gemacht habe, dass Sie ja im Prinzip immer neben wechselnden Kollegen im Cockpit sitzen. Wie ist das, sich immer auf einen anderen Menschen einstellen zu müssen?
Ja, das ist eine ganz große Besonderheit unserer Arbeit, wobei ich ja auch nur von unserer Firma sprechen kann. Also wir haben ungefähr 6000 Piloten, deswegen jeweils auf jedem Flug bin ich wieder mit neuen Kollegen unterwegs, sowohl im Cockpit wie auch in der Kabine, etwa 30.000 Kabinenkollegen. Und deswegen ist für mich auch ein ganz großer Bestandteil das Briefing. Ich habe 5 Minuten Zeit, ein Team zu formen, was eben für die nächsten 15, 20 Stunden mit mir sehr gut zusammenarbeitet und mir voll vertraut als die, die sie anführt.
Und da gibt es teilweise auch besondere Momente. In Ihrem Buch schreiben Sie, ein Kapitän hat Ihnen auch mal signalisiert, dass es nicht normal ist, eine Frau neben sich sitzen zu haben. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, damals war ich wirklich noch jung. Ich war Co-Pilotin und ich glaube, heutzutage würde ich solche Aussagen nicht mehr hören. Ich habe im ersten Moment höflich reagiert und im zweiten Moment habe ich gedacht, naja Mensch, wenn du davon sprichst, dass es für die Kollegen komisch ist, dann ist es vielleicht für dich komisch. Ich habe einfach versucht zu überzeugen durch gute Arbeit.
Das heißt also, diese Vorbehalte haben sich tatsächlich mittlerweile komplett gelegt.
Naja, komplett gelegt weiß ich nicht. Jetzt ist es ja so, dass ich bin die Vorgesetzte, ich bin eine Ausbildungskapitänin. Zu mir sind sowieso alle nett, deswegen höre ich sowas nicht mehr.
Aber getuschelt wird möglicherweise noch.
Nicht getuschelt. Also es ist schon so, dass immer noch auf jedem Umlauf das mindestens einmal zur Sprache kommt, dass ich als Frau besonders in dieser Funktion vorne links sitze, unter den Kollegen. Und dann kann man sich vorstellen, für die Gäste ist das noch mehr besonders.
Wenn es dann heißt, guten Tag, hier ist Ihre Flugkapitänin Cordula Flaum. Der Traum vom Fliegen, der begleitet Flugzeugkapitänin Cordula Flaum schon sehr lang. Schon mit 10 wollte sie Pilotin werden. Woher kam denn eigentlich der Wunsch?
Ja, wenn ich so genau wüsste. Ich habe 3 ältere Schwestern und keine von ihnen ist in diese Branche gegangen. Mein Vater wäre immer gern Pilot geworden, aber konnte es wegen seinem Augenlicht nicht. Damals waren die Vorschriften noch strenger. Und vielleicht hat er mir einfach viele gute Nachtgeschichten erzählt, die sich ums Fliegen drehten.
Und ich glaube, das mit dem Augenlicht hat sie dann auch so beunruhigt. Sie haben dann dauernd Karotten gegessen, damit Ihnen das nicht widerfährt, ne?
Ja, das stimmt. Weil wirklich in der Tat alle in meiner Familie, also meine Geschwister und auch meine Eltern, eine Brille trugen. Und ich habe es bis zum Alter von 50 ohne Lesebrille geschafft. Ja, vielleicht haben die Karotten geholfen.
Während der Schulzeit haben Sie dann auch ein Auslandsjahr in den USA gemacht. Das war das Jahr, als sich die Challenger-Katastrophe ereignet hat. Und das hat dann nochmal was mit Ihnen und Ihrem Wunsch gemacht. Inwiefern?
Ja, das Interessante daran war, dieses Challenger-Unglück, ich war damals mit meinem Physiklehrer an einem Projekt beteiligt. Wir haben einen Versuch konzipiert für die Challenger. Ich habe gemerkt, das hat mich eigentlich dem Weltraum noch näher gebracht, weil mein Kindheitstraum eben auch in diese Richtung ging, Astronautin zu werden, und habe dann trotzdem weiter an diesem Wunsch gearbeitet, obwohl dieses schreckliche Unglück passiert ist und es so nah war.
Das ist eigentlich erstaunlich, oder? Also was hat Sie dann daran festhalten lassen, wenn man, ich glaube, Sie haben tatsächlich damals in den USA eben auch den Start verfolgt, diese Tragödie quasi unmittelbar mitbekommen. Was war das, das Sie da in Ihrer Absicht bestärkt hat?
Ja, die Faszination, dass das Wissenschaftliche, dass den Weltraum zu erforschen oder auch über Astronomie zu lernen. Und genauso ging es mir ja auch in der Fliegerei, auch 9/11 ziemlich hautnah miterlebt zu haben, dort einfach weiter immer dran festgehalten, sicher ein Flugzeug zu steuern und nie daran zu zweifeln.
Was ist es denn, was diese Faszination für Sie ausmacht, von der Erde abzuheben, irgendwie in den Himmel zu fliegen?
Ja, zweierlei. Einmal wirklich die Technik zu beherrschen, ein Flugzeug zu steuern, diesen tonnenschweren Metallklops oder jetzt auch Carbon in die Luft zu heben und aber auch zu lernen über die Sterne, über den Weltraum, über die physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Das war für mich einfach immer eine große Faszination.
Sie haben das ja auch sehr konsequent verfolgt. Ich glaube, auch in der Schule Mathe und Physik waren ohnehin die Fächer, die Ihnen lagen. Und an der Astronomie AG haben Sie auch teilgenommen. Wie haben Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler Ihre Begeisterung begleitet?
Ja, ich war immer die Kordel, die ihren Weg gegangen ist. Und ich glaube, sie haben mich einfach genommen, wie ich bin. Und wahrscheinlich schon immer als Exoten wahrgenommen.
Also so ein bisschen der Nerd?
Ja, vielleicht auch.
Sie können ja sogar auch schweißen. Warum haben Sie sich das angeeignet? Also Stichwort Technik.
Naja, ich war eben erst 18 Jahre, als ich mein Abitur gemacht habe. Und damals konnte man erst mit 19 Jahren sich als Pilotin bewerben. So war für mich klar, ich fange an zu studieren, Luft- und Raumfahrttechnik oder Maschinenbau. Es wurde dann Maschinenbau und Physik. Dafür war es nötig, im Vorfeld ein Praktikum zu machen. Das habe ich damals bei Dornier gemacht am Bodensee. Und durfte eben all diese Techniken erlernen, schweißen, drechseln und Galvanik, all diese Themen waren dabei. Und so habe ich das dann gleich angewandt, als ich mein erstes Auto im Käfer gekauft habe und musste ihn erstmal ordentlich reparieren. Und der Vater einer Freundin gab mir seine Werkstatt dafür.
Aber heute schweißen Sie nicht nur mal zwischendurch irgendwo.
Nein, aber ich sehe mit Begeisterung, dass meine Tochter, die eine Tochter, ein bisschen in ähnliche Richtungen geht. Mal sehen, wo sie noch hintreibt.
Eine ganz lustige Geschichte ist auch beim Eignungstest an der Verkehrsfliegerschule in Bremen, haben Sie sich dann mit Rachmaninow-Musik gepusht. Warum hat gerade die Ihnen geholfen?
Ja, ich reflektiere das natürlich auch und frage mich, warum. Und ich glaube einfach, mentale Vorbereitung, immer wieder sich zu fokussieren, hat mir geholfen. Und das zweite Klavierkonzert von Rachmaninow half mir besonders, wirklich meine Gedanken zu sortieren und die Ruhe zu bewahren.
Wie läuft dann eigentlich so ein Eignungstest ab?
Ja, gefühlt mit sehr viel Wartezeit zwischendurch. Wobei, das war jetzt an dem Moment, wo ich mich auf der Fensterbank sah mit meinem Walkman und Rachmaninow. Das war vor dem psychologischen Eignungsgespräch, wo man dann das Interview hat. Und nach dem Interview muss man eben wieder eine ganze Zeit warten. Und es war eben immer Tag für Tag wurde gesagt, du bist noch dabei oder nicht mehr. Und das war natürlich immer eine lange Wartezeit und ein Bibbern, darf ich bleiben.
Und das sind ja wirklich sehr anspruchsvolle Aufgaben, ne? Also man muss zum Beispiel dann natürlich sein logisches Denken unter Beweis stellen, räumliches Sehen, und das sind tatsächlich große Herausforderungen.
Genau, Herausforderungen, von denen man eben aus dem Alltag nicht weiß, ob man sie beherrscht. Das sind ganz spezielle Fähigkeiten, die dort erfragt werden. Und deswegen erfährt man erst wirklich hinterher, bin ich auch für diesen Beruf geeignet.
Sie haben dieser Kommission dann in diesem psychologischen Gespräch mitgeteilt, dass Sie nicht wie Ihre Mutter enden wollten. Ziemlich krasse Aussage. Wie haben Sie die gemeint?
Ja, meine Mutter war Rechtsanwältin, damals mit 4 Töchtern durfte sie, nachdem wir dann alle auch auf den Weg gebracht wurden und ich in der Schule war, in der Grundschule hatte sie das große Glück, bei einer Anwaltskanzlei in Bremen wieder anfangen zu dürfen. Und das war nicht selbstverständlich in der Zeit. Danach sind wir dann umgezogen an den Bodensee, wo mein Vater einen Vorstandsposten erhielt. Naja, und dann wurde ihr gesagt, naja, eine Vorstandsgattin nimmt doch den jungen Menschen ihren Arbeitsplatz nicht weg, oder? Und das tat ihr nicht gut, ja, nicht weiter arbeiten zu können und dieses Schicksal zu erleiden.
Das heißt, das haben Sie tatsächlich als junge Frau so beobachtet und das war etwas, was Sie tatsächlich, ein Schicksal, was Sie nicht teilen wollten?
Auf alle Fälle, was ich nicht teilen wollte, ich wollte immer eigene Herrin meiner Profession sein und nicht aufgrund dessen gegeißelt werden.
Sie sind Jahrgang 69 und wir haben eben gerade kurz schon angesprochen, das waren noch andere Zeiten, als Sie dann auch Ihre Ausbildung begonnen haben. Damals waren Sie eine von 2 Frauen, die genommen wurden. Wie ist mit Ihnen dann während der Ausbildung umgegangen worden? Wie ist Ihnen da begegnet worden?
Ich habe mich in meinem Kurs sehr wohl gefühlt. Wir waren, die andere junge Frau, die war 8 Jahre älter als ich. Wir waren, Christine, wir waren sehr gegensätzlich in der Art, wie wir ja domestiziert wurden. Witzigerweise waren wir beide aus Ravensburg. Und wir haben uns sehr zusammengerauft. Es hieß dann, naja, ihr müsst jetzt erstmal in ein Motel gehen, weil unsere Dormitories werden umgebaut. Naja, wir sind ja nur 2 Frauen im Kurs, wir stecken euch mal in ein Doppelzimmer. Ja, und dann wurde man da einfach hingesteckt und das hat uns ja auch wirklich gut getan. Wir haben uns wirklich sehr gut zusammengerauft.
Hätte ja aber auch schief gehen können.
Hätte auch schief gehen können. Aber so war das halt, wenn man in Anführungszeichen eine Minderheit ist.
Und von Seiten der Männer, wie ist Ihnen da begegnet worden?
Ja, man ist halt immer als Exot rausgestochen, ob man wollte oder nicht. Der Umgang untereinander, ich empfand ihn sehr angenehm innerhalb der Schülerschaft. was die Fluglehrer anging, so ist es mir in Amerika so ergangen, dass ich nicht so behandelt wurde, wie ich es gerne möchte. Und das habe ich anhand eines Ereignisses erlebt, wie meine Kollegen plötzlich meinten, sie wollen nicht mehr mit mir fliegen. Und ich war sehr überrascht und sagte, ja, warum denn nicht? Sagten sie, ja, es stört uns, dass der Fluglehrer, der amerikanische, dich so anders behandelt. Eben für sie gefühlt vorteilhafter, was ich überhaupt nicht wollte. Aber er tat es einfach aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin.
Wobei, teilweise haben, glaube ich, auch die Fluglehrer mit ihnen dann noch lauter gesprochen, ne?
Ja, das war gegen Ende. Da hatte ich einen Kollegen oder den ersten Lufthansa-Kapitän, der uns dann im Simulator ausbildete und da eher ein wenig strenger mit mir umging im Vergleich zu meinen Kollegen, ja.
Deutschland von Kultur. Cordula Flaum hat uns eben von ihrer Ausbildung zur Pilotin erzählt. Als die abgeschlossen war, gab es aber erst einmal keine Stelle und sie hat als Flugbegleiterin gearbeitet. Haben Sie damals Ihren Kolleginnen und Kollegen eigentlich erzählt, dass Sie Pilotin sind?
Naja, meinen Kolleginnen in der Kabine habe ich das schon erzählt. Wenn man aber dann auf Strecke war und ständig wechselnde Crews hatte, kam es nicht immer dazu.
Hilft Ihnen da heute die Erfahrung, dass Sie Teil der Kabinencrew gewesen sind und die Sie da gesammelt haben, Erfahrung?
Absolut, absolut. Ich durfte ja auch dann als Kabinenchefin eine Zeit sogar arbeiten und da wirklich jede Position quasi an Bord einmal durchgemacht zu haben, hilft mir immens.
Wie war das dann, wenn Sie damals Ihren Kolleginnen erzählt haben, also wenn sich die Gelegenheit geboten hat, dass Sie Pilotin sind?
Ich habe das gar nicht so in den Vordergrund gestellt. Ich habe einfach da gearbeitet, wo ich in dieser Position an dem Tag auch war und wollte mich da gar nicht so hervorheben. Mir ging es darum, die Arbeit für die Rolle, für die ich angewiesen war, da zu sein, auch wirklich gut auszuüben.
Und dann kam ja auch irgendwann der Anruf, jetzt ist es soweit, wir haben eine Stelle als Pilotin für Sie. Das muss ja auch ein besonderer Moment gewesen sein.
Ja, das war ein ganz besonderer Moment. Es geht wirklich los, es darf wirklich sein. Ich darf fliegen und musste ja auch in den Jahren eben meine Flugstunden zusammenhalten und habe mich dann sehr gefreut, dass ich endlich ins Cockpit bei der Lufthansa darf.
Und dann haben Sie tatsächlich auch ziemlich am Anfang Ihrer Karriere als Pilotin zwei Töchter bekommen und sind immer wieder mit der Frage konfrontiert worden, Sie haben doch Mann und Kinder, warum sind Sie so viel in der Luft, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Sehr übergriffig natürlich. Wie sind Sie dann mit solchen Bemerkungen umgegangen?
Ja, interessant war, dass diese Frage meinen männlichen Kollegen damals nicht gestellt wurde. Heutzutage ist das anders. Wir haben viele Kollegen, die auch Elternzeit nehmen und sich deutlich mehr mit einbringen. Aber damals war das für viele einfach was, wo sie sagten, ja, aber die Frau, die muss sich doch eigentlich um die Kinder kümmern.
Wie hat das dann für Sie und Ihre Familie funktioniert? Also wie haben Sie das organisiert?
Ja, zum Glück einmal durch meinen Mann, der beim SEK damals war und als erster Elternzeit genommen hat, damit ich mein Kapitänspatent erwerben darf. Das waren 6 Monate, wo ich einfach diese Unterstützung brauchte. Und ansonsten wohnen auf einem fränkischen Hof, Stadtbauernhof und haben dort die Schwiegereltern, also meine Schwiegereltern mit auf dem Hof. Sowohl sie wie auch mein Vater damals haben dann unterstützt und uns geholfen. Ohne das wäre es nicht möglich gewesen.
Wobei natürlich unabhängig jetzt, ob Mann oder Frau, ich glaube bis zu 20 Tage im Monat sind sie unterwegs. Gab es dann trotzdem mal das Gefühl, was zu verpassen?
Ich glaube, das gab ständig. Was zu verpassen ist das eine und das andere einfach da zu sein. Das Mutterherz schlägt und natürlich möchte man bei seiner Familie sein. Und das ging mir genauso wie ich mich auch gefreut habe im Layover, wenn ich irgendwo unterwegs war mit dem Flugzeug, einfach mal in Ruhe ein Essen zu mir zu nehmen. Das hat schon auch Besonderheiten.
Ich glaube, Ihre Töchter sind dann auch später aus eigenem Wunsch ins Internat gegangen. Das hatte aber nichts mit Ihrer Berufstätigkeit oder der Berufstätigkeit Ihres Mannes zu tun.
Das weiß ich nicht. Vielleicht haben Sie einfach ein bisschen geordneteres Leben sich gewünscht. Die Nähe ist ununterbrochen da geblieben und Sie sind immer noch die eine Tochter. Jetzt nach dem Abitur kommt sogar wieder zurück, ja.
Es gab ja dann auch noch den Wunsch, also Ihren großen Wunsch, Astronautin zu werden. Wie haben Sie den parallel weiter verfolgt?
Naja, ich musste halt schauen als Europäerin, wann es eine Ausschreibung bei der ESA gibt, da wir als Europäer uns nur dort bewerben konnten. Und es gab einfach sehr, sehr lange keine. Und so habe ich gedacht, ich bereite mich bestmöglich darauf vor, ob ich noch in einer Altersrange bin, mich zu bewerben. Und habe dann Russisch gelernt, habe Tauchen und Tauchschein gemacht, habe einfach bezüglich dessen versucht, mich so gut wie möglich vorzubereiten.
Sie haben auch nochmal studiert, ne?
Ja, genau. Ich habe in meiner Co-Pilotenzeit im Ausland in England an der Fernuni noch studiert und dort noch Richtung Natural Science with Physics und Communicating Science studiert. Und ja, irgendwann war es dann soweit, 2008 war das und ich konnte mich bewerben.
Da hat die ESA Astronautinnen und Astronauten gesucht. War das dann wahrscheinlich auch sofort klar, die Bewerbung liegt schon irgendwo in der Schublade oder so und ich muss sie nur noch abschicken?
Ja, genau so war es. Ich habe das gehört und die Sachen wurden gesammelt und ich habe es abgeschickt und wurde dann auch zu den Eignungstests eingeladen.
Waren die dann ähnlich wie an der Flugschule oder nochmal komplett anders?
Ja, sehr lustig. Sie waren wirklich sehr ähnlich. Zumindest der erste Teil, der fand wieder in Hamburg statt. Wir nannten es damals immer HAMOX bei der DLR, Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft. Dort haben wir die Eignungstests gemacht, die ersten zwei Tage. Natürlich ein bisschen moderner diesmal, mehr digitalisiert an Computern, was früher alles Paper und Pencil war. Und man war am Anfang wirklich auch nur eine Nummer, die diese Eignungstests gemacht hat. Und umso mehr hat es mich gefreut, dass ich dann wieder nach monatelangem Warten und auch das ist normal bei so einem Auswahlprozess eingeladen wurde.
Um da nochmal einen Eindruck zu geben, also damals war auch Alexander Gerst, glaube ich, mit in genau. diesem Durchgang. Ne? Und 500 Menschen waren in der ersten Runde. Sie haben es dann unter die letzten 30 geschafft. Sind dann aber letztlich nicht genommen worden. Und das bei all dem Aufwand, den Sie betrieben haben, das haben Sie ja gerade beschrieben, vom Tauchen lernen, Russisch lernen, das Studium. Wenn so viel Energie auf einmal irgendwie verpufft, wie haben Sie das für sich verarbeitet?
Naja, klar, schweren Herzens, durchaus. Das hing lange nach und dann hat es mich umso mehr gefreut, weil eben nochmal als eine unter wenigen durfte ich dann die Gelegenheit wahrnehmen, mich als Ausbildungskapitänin auf Langstrecke zu bewerben und da ich dort dann als erste Frau genommen wurde, hat das ein wenig kompensiert.
Beschäftigen Sie sich heute noch mit der Raumfahrt oder ist das jetzt tatsächlich so komplett abgeschlossen?
Ehrlich?
Ja.
Abgeschlossen.
Okay. Also wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, Frau Pflaum, wir wären doch noch mal so weit, es wäre schön, wenn Sie die nächste Mission begleiten würden, dann würden Sie sagen, nee, jetzt kommt ihr zu spät.
Na, das weiß ich nicht. Aber was für mich immer klar war, ich würde niemals dafür bezahlen. Okay. Also SpaceX mitfliegen, nein.
Im Gespräch mit der Pilotin Cordula Pflaum, die auch Ausbildungskapitänin ist, die erste bei der Lufthansa überhaupt war sie, mittlerweile gibt es drei weitere, gegenüber 600 männlichen Ausbildungskapitänen. Woran liegt das, dass das Geschlechterverhältnis insgesamt da immer noch so wenig ausgeglichen ist?
Ja, wir sind ja grundsätzlich bei der Lufthansa derzeit 8% ist der Frauenanteil bei uns und unter Kapitänen ungefähr 2-3%, sodass per se schon mal nicht so viel da sind. Ansonsten Ausbildungskapitänin auf Langstrecke war ich die erste, auf Kurzstrecke gab es schon zwei. Dennoch, ja, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, das ist eine Gruppe von Menschen, die einfach in Vorbildfunktion alle zukünftigen Piloten trainiert und ausbildet und auch überprüft fürs Luftfahrtbundesamt. Da wird schon genauer hingeschaut und man schaut einfach, passt die Person da rein? Und da sind wir statistisch einfach noch unterbesetzt.
Was muss man denn als Pilotin oder Pilot mitbringen?
Naja, wie ich schon gesagt habe, einmal dieses sich konzentrieren können, fokussiert sein können, auch über einen längeren Zeitraum, natürlich technisches Grundverständnis, Verfahrenstreue, Mehrfachbelastbarkeit und auch Dreidimensionalität wahrnehmen können, damit umgehen können, Rechts-Links-Koordination, es gibt ganz viele, so ein mathematisches Grundverständnis und natürlich sehr gutes Englisch, das wird gefordert.
Aber wenn Sie das so beschreiben, also und sagen, es sind insgesamt weniger Frauen, eben nicht nur bei den Ausbildungskapitänen oder Ausbildungskapitänen, das sind ja alles Dinge, die man Frauen auch durchaus zutrauen kann und trotzdem gibt es so wenige, die diesen Weg einschlagen.
Ja, das stimmt. Ich kann mir einfach vorstellen, dass viele gar nicht darüber nachdenken, diesen Weg zu gehen. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich mit Heidi Friedrich dieses Buch geschrieben habe, um einfach Vorbilder zu erzeugen, immer mehr Menschen auch das in den Kopf zu geben. Und ich muss sagen, ich werde von vielen jungen Frauen angeschrieben. Das freut mich sehr, die sich jetzt überlegen, den Weg der Pilotin zu beschreiten.
Ihnen ist bei der Ausbildung die psychologische Sicherheit wichtig. Was meint das?
Ja, es ist einfach unbeschreiblich, was für eine Macht man als Vorgesetzter, als Führungskraft hat, ein psychologisch sicheres Team zu formen. Und das ist die Grundlage unserer Arbeit. In der Luftfahrt ist die Sicherheitskultur das oberste Gut. Die Sicherheit an Bord eines Flugzeuges. Und damit einher geht eine sehr gute Fehlerkultur. Das heißt, für uns Piloten und auch unsere Kabinenkollegen sind wir durch unser Crew-Resource-Management, was wir von der Pike auf trainieren. Da geht es um interpersonelle Kompetenzen, wie man kommuniziert, wie man miteinander arbeitet, wie man Stress verarbeitet, wie man mit Fehlern umgeht. Das ist bei uns wirklich von der Pike auf ein großer Bestandteil unserer Schulung und wir versuchen, so eine Atmosphäre zu schaffen, dass jeder ganz offen darüber spricht und wir einfach uns bewusst sind, dass wir ständig Fehler machen. Das gehört dazu. Wir sind Menschen.
Wobei bei Ihnen die Fehler natürlich dann möglicherweise tragische Auswirkungen haben, ne?
Naja, das kompensiert sich halt. Also wenn ich natürlich kleine Fehler schon nicht benenne, wie ist es dann, wenn es sich zuspitzt? Und wir versuchen natürlich auch in unserer Arbeit den Stresslevel sehr gering zu halten. Also ich kriege dann öfter mal von meinen Kollegen gesagt, Cordula, dich bringt doch nichts aus der Ruhe.
Wobei, ich meine, das ist vielleicht natürlich in Ihnen drin und Sie vertrauen sich da auch. Wenn Sie jetzt aber sagen, es geht damit los, ein Umfeld zu schaffen, wo Leute sich eben auch trauen, Fehler einzugestehen. Wie macht man das?
Naja, ich habe da so meine eigenen Wege. Der erste Weg ist, sobald ich zum Beispiel in ein Briefing für einen Simulator gehe, dann gehe ich zu meinen Kollegen und sage, Mensch, ich bin heute hier, euch zu sagen, was ihr gut macht, darauf schaue ich. Und wenn ich darüber hinaus noch einen Tipp habe, ihr werdet nicht hier, wenn ihr nicht gut werdet, dann gebe ich euch noch weitere Tipps und das alles kompetenzbasiert. Und auch wenn ich in das Briefing mit meiner Crew gehe, wenn ich auf den nächsten Langstreckenflug gehe und da 10, 20 Menschen vor mir sitzen habe, die mich nicht kennen, dann sage ich, ich vertraue euch, ich unterschreibe für die Funktion, in der ihr heute hier seid. Schließe jeden, gebe ihnen quasi Vorschusslorbeeren für das, was sie tun werden heute und lade sie ein, wann immer sie Irritationen im Hirn haben, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen oder auch sie sich auf irgendeine Art fühlen, zu mir zu kommen. Start with I ist quasi das, was ich jedem mitgebe.
Nun arbeiten Sie natürlich in einem hochtechnischen Beruf und der Fehler sitzt ja nicht immer vor dem System, sondern teilweise ist man irgendwie auch der Technik ausgeliefert. Wir haben das ja gerade am Freitag wieder gesehen, wo der Flugbetrieb zum Beispiel am Flughafen BER eingestellt werden musste wegen der großen Computerpanne. Dann gab es diese schrecklichen Ereignisse in den Boeing-Maschinen. Beunruhigt sieht es manchmal auch ein bisschen, dass sie es tatsächlich vielleicht doch nicht immer in der letzten Instanz im Griff haben?
Ich denke, das ist genau das, was wir in den letzten Jahren verändert haben, was uns hilft, besser solche Situationen zu meistern. Stellen Sie sich mal vor, Sie denken an Ihr Auto. Ja? Ich weiß nicht, wie modern das ist, wenn Sie jetzt so ein ganz modernes Auto bekommen. Und
auch
vorne mal die
Computer.
Genau, und vorne die Motorhaube aufmachen. Wie sagte eine Freundin zu mir, Cordula, ich kann ja nicht mal mehr den Ölstand prüfen, dafür muss ich schon in die Werkstatt, weil alles so komplex inzwischen geworden ist. Und so müssen Sie sich das bei den Flugzeugen auch vorstellen. Das heißt, das, was ich mit meinen Kollegen trainiere, das ist kompetenzbasiertes Training. Das heißt, ich statte sie mit allen Kompetenzen aus, dass sie, egal was kommt, meistern können. Ich sage immer, jeder Flug ist ein Präzedenzfall. Ich weiß nicht, was heute passiert oder ob ein Flughafen stillsteht. Ich gebe allen diese Kompetenzen mit oder trainiere mit ihnen das, dass sie, egal was kommt, meistern können.
Sie sprechen da ja auch vom Human Factor und sagen, ja, wirtschaftliche Aspekte sollten da eben nicht die einzig bestimmenden Faktoren sein für Entscheidungen. Wie viel Begeisterung lösen Sie damit beim Lufthansa-Vorstand aus?
Ich finde, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Ich würde sogar sagen, mit dem Human Factor ist der wirtschaftliche Erfolg größer, weil die Menschen, die fürs System arbeiten, bessere Leistung bringen.
Und erleben Sie da wirklich eine Bereitschaft, Sie da auch zu hören oder darauf einzugehen? Weil gerade die Lufthansa hat natürlich in den letzten Jahren tatsächlich eher durch Sparmaßnahmen von sich reden gemacht.
Genau, ich kann ja nur in meinem eigenen Kosmos wirken und da tue ich das bestmöglich auf alle Fälle. Und ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn es nicht funktioniert und ich nicht auch dürfte.
Nennt Sie eigentlich noch jemand Eiskordel?
Ja, nur die alten Mitkollegen aus dem Fliegerlehrgang.
Wir müssen das mal kurz erklären. Das ist so ein bisschen eben entstanden während Ihrer Ausbildung in den USA, ne?
Vollkommen richtig. Ja, damals war Top Gun, der erste Film, natürlich ganz hoch im Kurs. Und jeder hat so seinen Spitznamen bekommen. Und ich wurde nach Iceman benannt. Also Kordel ist mein Spitzname. Und so wurde Eiskordel draus, weil sie wohl der Meinung waren, dass ich ganz gut fliegen kann.
Was natürlich eben auch nochmal eine besondere Anerkennung gleich schon am Anfang Ihrer Karriere gewesen ist. Sie werden dieses Jahr 55 und in dem Alter können Pilotinnen und Piloten in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Haben Sie mal darüber nachgedacht?
Ja, die Gedanken kommen natürlich langsam. Wobei, ich muss meine Familie zitieren, unsere zwei Töchter und auch mein Mann sagen, nee, flieg bloß weiter.
Warum wollen die das unbedingt?
Das mag mehrerlei Gründe geben. Also die Möglichkeit besteht, bis 65 zu fliegen. Man muss seine Medicals und seine Tests natürlich immer wieder bestehen. Und ich überlege mir langsam, was für neue Wege auf mich zukommen. Durch die Schulungen, die ich mache, durch die externen Engagements, vielleicht mal Richtung Aufsichtsrat, Positionen zu arbeiten. Sowas könnte ich mir vorstellen.
Ja, Sie geben zum Beispiel auch Vorträge, ne, und Schulen, Medizinerinnen und Mediziner, Stichwort Fehlerkultur, das können wir heute gar nicht mehr im Detail besprechen, aber auch da geht es natürlich um Menschen, die in einer sehr verantwortungsvollen Position sind und die können auch von Ihnen lernen.
Ja, nicht nur die, sondern wirklich alle Wirtschaftszweige, diesen Human Factor, das betrifft nun mal alle. Psychologisch sichere Teams sollten auch überall geführt werden, nicht nur da, wo es High-Risk-Environments gibt.
Cordula Pflaum, damit setzen wir auch schon zu Landungen an. Was halten Sie eigentlich von Passagieren, die applaudieren?
Finde ich toll. Dürfen Sie gerne machen. Leider hören wir es ja nicht durch unsere verschlossene Cockpit-Tür. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Erleichterung, wenn Gäste klatschen. Voll in Ordnung.
Also bitte nicht mehr die Sitznachbarin oder Sitznachbarn böse angucken, wenn geklatscht wird. Cordula Pflaum sagt, sie als Kapitänin hört es gerne oder spürt es zumindest irgendwie gerne durch verschlossene Türen. Danke Ihnen für das Gespräch heute Vormittag und immer sichere Starts und Landungen.
Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte.